Hier ist dein Podcast, der Spiritualität und bewusst Elternsein miteinander verbindet. Ich bin Kerstin Wolf, Kulturwissenschaftlerin und spirituelle Lehrerin, und ich nehme dich mit in meine Welt von Spirit, in der wir uns mit Lichtkindern, Indigo-Kindern und unserem Unterbewusstsein beschäftigen. Herzlich willkommen im Lightful Living Podcast. Hallo! Heute geht es um Krankheitsbilder, um verschiedene Symptome, aber vor allem auch, warum spricht der Körper, wenn die Seele krank ist? Was hat das alles miteinander zu tun? Wie hängt das zusammen und so weiter? Da möchte ich so ein bisschen was aus meiner eigenen Geschichte erzählen und von Krankheitsbildern oder von Schmerzen im Körper oder was auch immer so uns hier die letzten Jahre begleitet hat und wie das mit der feinstofflichen Welt zusammenhängt. Ich finde das nämlich super spannend, immer so eine Metaebene einzunehmen und Zusammenhänge zu erkennen und auch jede Krankheit oder zumindest Symptome als Chance zu erkennen, dass da irgendetwas hintersteckt, uns das etwas sagen soll und wir Erkenntnisse darüber erlangen können, dass wir vielleicht irgendwie auf dem falschen Weg sind. Also erstmal herzlich willkommen hier zurück. Ich freue mich sehr, dass du da bist, dass du eingeschaltet hast, dass du mir hier gerade zuhören möchtest. Und ja, nehme dich jetzt einfach nochmal mit in meine Weltanschauung, warum das so alles zusammenhängt. Zuerst einmal ist so die Theorie dahinter, und das ist auch nicht meine Theorie, sondern das ist das, was ich in verschiedenen Büchern gelesen habe, aber natürlich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe. Zuerst, wenn, und das ist natürlich auch etwas, was so ein bisschen in diese geistigen Gesetze reingeht, zuerst, wenn überhaupt etwas in diese Dimension hier, in unsere 3D-Welt überhaupt manifestiert wird, also wenn etwas manifest wird, muss es zuerst die feinstoffliche Ebene durchschreiten. Beziehungsweise ist die feinstoffliche Ebene, die geistige Ebene oder auch energetische Ebene der Ursprung von den Dingen, die sich dann in der Materie zeigen. Also unser Körper ist zum Beispiel immer der Beweis oder auch quasi die Konsequenz von dem, was auf feinstofflicher Ebene schon längst da ist. Und ich stelle mir das immer so gerne vor, wie wenn jemand ein Haus baut, dann ist nicht einfach das Haus plötzlich da, sondern da hat sich vorher jemand einen Plan gemacht, der hat eine geistige Leistung gebracht. Da ist jemand, meistens in unseren Breitengraden ein Architekt, der hat erstmal eine geistige, eine mentale Leistung erbracht, hat es aufs Papier gebracht. Das ist schon mal die erste Form, diese Gedanken in ein Konzept zu bringen, aufzuschreiben, dann schon mal in die materielle Welt zu bringen, also aufzuschreiben. Und dann wird daraus manifestiert, dann wird daraus gebaut, daraus entsteht dann Materie. Aber zuerst war eben diese geistige Leistung da. Und wenn man jetzt überlegt, was war dann davor noch da, also warum ist da ein Architekt, der diese geistige Leistung gebracht hat, dann kommt meistens noch ein dahinterstehender Impuls. Und dieser Impuls ist eine Idee, ist von irgendjemandem Initialmoment, ist, dass jemand sagt, ich möchte gerne ein Haus haben, ist aber vielleicht auch sowas wie eine Idee aus der Fantasie, aus dieser Inspirationswelt, wo auch immer die ihren Ursprung hat, wo sich dann überhaupt jemand vorstellen kann, irgendwann mal, ne, vor tausenden von Jahren, okay, wir brauchen etwas, das uns beschützt, ein Dach, und wir bauen jetzt etwas Festes, was uns auch vor, keine Ahnung, Witterungsbedingungen oder irgendwelchen wilden Tieren oder sonst irgendwas beschützt. Und daraus entsteht dann und entwickelt sich dann natürlich im Laufe der verschiedenen Jahre, Geschichte, Menschheitsevolution und so weiter, dann natürlich auch immer neue Innovation, neue Technologien und sowas, ne? Also das alles entsteht aber immer aus einem geistigen Impuls heraus. Also nichts gibt es einfach hier auf dieser Erde, ohne dass da eine Absicht hintersteckt. Und das ist ganz spannend, wenn wir dann also darüber nachdenken, warum unser Körper, der ja formbar ist, sich so entwickelt, wie er sich entwickelt, dann dürfen wir immer zuerst auch auf die geistige Ebene blicken und schauen, woran glauben wir denn? Was haben wir denn da eigentlich alles für Abspeicherungen zum Beispiel? Wir haben in der Schulmedizin, und das ist die moderne Medizin, ne? Die gibt es ja erst seit ein paar hundert Jahren. Also das ist ja etwas, was sich jetzt in der moderneren Zeit erst entwickelt hat. Tausende von Jahren gab es eigentlich immer, wenn Heiler und Heilerinnen gearbeitet haben, den Aspekt der geistigen Ebene mit dazu. Wenn natürlich aber der Körper ins Ungleichgewicht gefallen ist, muss man natürlich auch auf körperlicher Ebene reagieren. Die moderne Medizin reagiert aber nur auf körperlicher Ebene. Und das ist der große Unterschied. Für mich ist es so, dass die moderne, die Schulmedizin ein Segen ist, wenn unser Körper tatsächlich ins Ungleichgewicht gefallen ist und wir sofort Hilfe brauchen, aber zum Beispiel auch bei Unfällen oder bei Notfällen. Da ist das total super, dass wir die biochemischen Prozesse verstehen, dass wir diese Mechanik im Körper verstehen, dass wir da eingreifen können, dass wir quasi den Körper, und das ist natürlich auch etwas, da wird auch eine geistige Leistung von den Ärzten vollbracht oder vollzogen und dann manifestiert, also zum Beispiel operiert und so weiter. Also es wird immer, die Handlung folgt immer der Absicht, die dahinter steckt. Und da steckt aber für mich immer noch, es wird oft nur eine Schadensbegrenzung gemacht oder es wird nur eine Symptombehandlung gemacht und es geht halt nicht in die Ursache rein. Und wenn wir krank werden und vor allem auch chronische Krankheiten, dann dürfen wir auch immer schauen, warum ist denn unser Körper so in Disbalance? Warum ist auf der körperlichen Ebene denn da diese Blockade? Warum ist denn da überhaupt diese Krankheit entstanden? Und dann gehen wir in die feinstoffliche Ebene. Und alles, die feinstoffliche Ebene ist nicht nur für mich, wir reden jetzt hier mit Geistern und schicken Licht und Liebe rein, also das ist sowieso diese Zuckerwatte-Spiritualität, sondern wir beschäftigen uns mal mit uns selbst. Da ist zum Beispiel ein Beispiel für mich ganz spannend oder von mir ganz spannend. Ich habe jetzt, wo meine Tochter Epilepsie bekommen hat, habe ich plötzlich Schmerzen in meinem rechten Handgelenk gehabt, so in den Daumen reingezogen und es wurde jetzt immer schlimmer. Das war am Anfang so, dass ich gemerkt habe, bei verschiedenen Bewegungen hat es wehgetan. Ist nicht typisch Karpaltunnelsyndrom oder Sehnscheidenentzündung oder so, sondern das war so ein bisschen, ja, keine Ahnung, das zog sich so ein bisschen durch den Arm durch, fing, glaube ich, an der Schulter auch an, zwischendurch konnte ich es an der Schulter merken. Und immer, wenn ich mich so abgestützt habe oder wenn ich ein Glas gehalten habe oder eine Flasche oder irgendwas, was ein bisschen schwerer war und ich musste diese Kippbewegung im Handgelenk machen, habe ich gemerkt, wie die Kraft einfach nachlässt. Und wie es halt auch irgendwann dann so schmerzhaft war, dass ich verschiedene Bewegungen auch gar nicht mehr machen konnte. Und dann bin ich halt da reingegangen. Da rein heißt für mich, ich habe mich damit beschäftigt, warum tut mir denn der Arm weh? Es ist die rechte Seite. Und da können wir dann auch ganz, ganz toll auf Wissen zurückgreifen, das ja schon in der Welt ist, zum Beispiel von den Büchern von Rüdiger Dahlke. Der hat Krankheit als Weg zum Beispiel geschrieben oder Symptome der Kinderseele oder ich weiß gar nicht, wie das alles heißt, aber auf jeden Fall hat er ganz, ganz viele Bücher geschrieben mit verschiedenen anderen Menschen noch dazu. Auch Thorvald Detlefsen hat da tolle Audios, die man sich anhören kann und Bücher geschrieben, wo alles miteinander zusammenhängt. So, für mich ist es ganz spannend, weil ich betrachte den Körper und die verschiedenen Körperregionen auch immer mit den Auraschichten zusammen. Und für mich ist die rechte Seite, das ist die männliche Seite, das ist die Seite, die wir zeigen, wo wir aktiv sind, wo wir hier zum Beispiel auch unsere berufliche Ausprägung zeigen, wo wir sichtbar sind für die Welt und so weiter. Na, da sind auch natürlich viel mehr Aspekte jetzt da drin. So, dann ist noch der Arm. Der Arm, der steht für mich immer für Handeln, für Geben und Nehmen, für verschiedene Dinge, die wir handlungsfähig sind, für etwas festhalten. So, jetzt ist der Schmerz im Handgelenk, in der Drehbewegung gewesen, in dem Daumen. Und der Daumen ist ja dafür da, dass wir Dinge festhalten können. Aber auch, dass wir etwas geben, dass wir etwas, unsere Handfläche so nach vorne geben und etwas rausgeben können. So, was ist denn aber passiert in dem Moment, wo meine Tochter Krampfanfälle bekommen hat? Was ist denn da passiert, als sie da lag und ich nicht wusste, was ich machen sollte? Ich war komplett handlungsunfähig. Ich habe die komplette Kontrolle verloren. Ich habe gedacht, sie würde sterben, aber erstmal wussten wir ja gar nicht, was passiert. Ja, also ich wurde aus dem, was für mich ganz, ganz wichtig ist, was für uns alle Menschen natürlich total wichtig ist, weil es uns Sicherheit gibt, wenn wir die Dinge kontrollieren und verstehen, welche Konsequenzen folgen. Und das ist halt bei mir komplett weg gewesen und ich war dann im Krankenhaus mit ihr, in den Kliniken und alles passierte und es entgleitete mir aus den Händen, es wurde mir auch aus den Händen rausgerissen und noch mehr, ich bin handlungsunfähig geworden, nicht nur, weil ich sie nicht beschützen konnte, sondern auch, weil ich all die Dinge, die ich vorher gemacht habe, nicht mehr machen konnte. Ich konnte jetzt monatelang nicht arbeiten, nicht so die Termine vergeben. Ich musste super viele Menschen enttäuschen, indem ich die Termine abgesagt, auf unbestimmte Zeit verschoben habe und so weiter. Also das hat ja einen riesen Rattenschwanz hinter sich hergezogen, alles. Auch meine beiden anderen Kinder, ne? Die mussten im Schock und im Schreck, die haben ja immer die Anfälle mitbekommen, zurückgelassen werden von mir, weil ich ja mit meiner Tochter ins Krankenhaus gefahren bin, im Krankenwagen. Und das sind alles so Dinge, die haben sich natürlich in meinem System irgendwo niedergeschlagen. Die sind in der emotionalen Ebene, also einer geistigen Ebene für mich oder feinstofflichen Ebene, sind die entstanden. Das sind biochemische Prozesse natürlich im Körper gewesen. Und die haben sich irgendwo bei mir festgesetzt. Und dieses Festsetzen war bei mir dann im Handgelenk. Und erst als ich energetisch und bewusst daran gearbeitet habe, an diesem Gefühl, an diesem Programm, was da quasi losgegangen ist, wo kommt das denn her? Warum muss ich alles festhalten? Warum konnte ich mein Kind nicht beschützen? Was hat das mit mir zu tun? Ne? Erst dann wurde mein Handgelenk von Woche zu Woche wieder besser. Ohne dass ich da jetzt irgendwie beim Arzt gewesen bin oder irgendwas gemacht habe. Auf körperlicher Ebene habe ich auch ein bisschen mitgeholfen. Ich habe das getaped mit Kinesiotape, habe einfach da so ein bisschen Stabilität reingebracht, habe meinem Körper gezeigt, so gib da mal bitte mehr Energie rein. Und habe natürlich auch noch Homöopathie mit dazu genommen. Weil die Homöopathie, das dürfen wir uns ja auch immer noch mal vergegenwärtigen, die gibt unserem Körper eben diese feinstoffliche Information, dieses Prinzip aus den verschiedenen Pflanzen zum Beispiel oder Steinen oder was es so gibt, ne, Mineralien. Die Homöopathie gibt dem Körper eben diese Information, damit er dann darauf zurückgreifen kann, weil das fehlt ihm ja. Also mir fehlte dann eben diese Information und meinem Körper konnte dann eben nicht fließen in diesem Moment. Also konnte nicht die Lebenskräfte und die Vitalkräfte zu allen Körperregionen komplett hinführen, hinleiten, wie auch immer. So ist also zum Beispiel eben dieses Symptom entstanden. Und ich weiß ganz genau, wenn ich da nicht dran arbeiten würde und wenn ich nicht mir das anschauen würde, wie das herkommt und wenn ich diese Verbindung nicht machen würde, dann würde es immer schlimmer werden und es würde wirklich nachher zu einer ausgewachsenen Sehnscheidenentzündung führen oder zu einer, vielleicht sogar zu einer, weiß ich nicht, rheumatischen Erkrankung oder Osteoporose oder Arthrose. Oder, ne, mir fallen jetzt hier gerade nur so ein paar Krankheitsbilder ein, aber das sind einfach so Dinge. Wenn solche Krankheiten auftreten oder wenn solche Symptome auftreten, darf man immer schauen, was denn da eigentlich zu dem Zeitpunkt im Leben los war und wo wir vielleicht einfach so eine tiefe Erschütterung erlebt haben, die uns so geprägt hat, dass sie sich im Körper als Blockade manifestiert hat. Und wenn einmal eine Blockade da ist, dann dürfen wir natürlich auf feinstofflicher Ebene gucken. Ne? Da dürfen wir auch unsere Heilkräfte zur Verfügung nehmen. Also wir sind alle ausgestattet mit wunderbaren Heilkräften. Wir reiben uns alle unsere Stellen, wenn wir uns irgendwo gestoßen haben, weil eigentlich intuitiv in uns drin ist, unsere Handchakren leiten die Energie, die in uns ist und mit der wir verbunden sind, genau zu der Stelle, wo wir sie haben möchten. Wir dürfen nur ganz bewusst eben unsere mentale Kraft dafür nutzen, diese Heilkräfte zu kanalisieren. Ja, und das ist nichts anderes als das, was zum Beispiel ja auch so ein Lasergerät macht. Das bündelt die Energie, also die Lichtenergie, die drumherum ist, bündelt es zu einem Strahl. Und dann kann, wenn so gebündelt die Energie auf einen Punkt trifft, ja, eine unglaubliche Kraft entstehen, eine Energie frei werden. Und wir Menschen sind ja Hochleistungscomputer, wissen wir ja, habe ich ja in der letzten Folge auch schon erzählt. Natürlich sind wir in der Lage, mit unserem super krassen Gehirn, von dem wir ja nur einen Bruchteil nutzen, solche Energien aus der Umgebung zu nehmen, zu bündeln und mit unserem bewussten Verstand in eine ganz bestimmte Richtung lenken. Die Intention macht also immer alles. Na, also das ist ganz, ganz spannend, finde ich immer, diese verschiedenen Mechanismen einfach mal zu beleuchten. Dann gibt es ja, also das sind jetzt Dinge, die liegen ja auf der Hand im wahrsten Sinne. Ne? Also das ist ja wie meine Hand, in Anführungsstrichen, hat es mir aufs Silbertablett gelegt und hat gesagt, guck mal hier, hast du ja auch noch voll das Thema. Super, dass deine Tochter krank geworden ist, kannst du dir das nämlich auch noch anschauen. Die Epilepsie meiner Tochter ist natürlich auch nochmal ein Thema für sich. Wir haben so, so viel darüber gelernt und sind noch dabei, darüber etwas zu lernen. Nicht nur über die Krankheit und das Krankheitsbild an sich, sondern Warum ist ihr Gehirn krampfbereit? Warum entwickelt sie generalisierte Anfälle, sodass sie zwischendurch nicht anwesend ist? Wieso kriegt sie diese Krampfanfälle und diese Entladungen? Und dann kam halt auch ganz viel aus der Ahnenlinie. Also wir haben ganz viel aus der epigenetischen Geschichte. Also wir haben ganz viel gelernt darüber, was wir überhaupt an unsere Kinder so weitergeben oder beziehungsweise selbst übernommen haben. Und auch da diese Erkenntnisse. Also wir haben ganz, ganz viel in uns drin, was wir einfach aus unseren früheren Generationen, teilweise wirklich 20, 30 Generationen nach hinten zurück übernommen haben. Und Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch die wissenschaftliche, das Pendant dazu, und das ist nämlich die Epigenetik, die genau nachweisen und forschen kann, wie sich die verschiedenen Genabschnitte verändern, wenn da was passiert, in der Ahnenlinie traumatische Ereignisse abgespeichert sind oder wenn bei uns etwas passiert und wir das dann an unsere Kinder weitergeben und so weiter. Na, weil wir ja natürlich in unseren Zellen, die sich dann reproduzieren, ja immer genau diesen veränderten Genstamm ja weitergeben. Na, erstmal in unseren eigenen Körper und dann wird daraus ja in den Samenzellen und in den Eizellen, gut, bei den Eizellen ist es nochmal was anderes, weil die sind ja angelegt schon während der, wenn wir noch kleine Babys sind, schon während wir selber in dem Bauch unserer Mutter sind. Aber da ist ja auf jeden Fall von Mann und Frau immer der Haploide, also die Hälfte des Chromosomensatzes drin, dass wir weitergeben. Und wenn da natürlich irgendwas gespeichert ist, also da schon irgendwas anderes programmiert ist in diesen DNA-Abschnitten, dann haben wir natürlich gar keine Chance mehr, dann geben wir das natürlich weiter. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass wir an uns arbeiten, weil wir dann nämlich auch gleichzeitig unsere Genetik wieder verändern. Weil wir, wenn wir auf feinstofflicher Ebene arbeiten, irgendwann es natürlich in die materielle Ebene rübergeht. Ne? Das habe ich ja versucht schon zu erklären am Anfang. Alles, was wir verändern möchten in der körperlichen Ebene, in der materiellen Ebene, in der fleischgewordenen Ebene, ne? Also Inkarnation ist ja auch zu Fleisch geworden. Alles, was wir da irgendwie verändern möchten, was wir ja auch irgendwie vielleicht formen möchten, das dürfen wir vorher erst einmal auf der geistigen Ebene anschauen. Und jetzt habe ich gerade schon erwähnt, ne? Wir kommen über die Epigenetik, also wir haben in uns drin natürlich auch geistige Abspeicherungen, Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern, unseren Großeltern und noch viel weiter zurück übernommen haben. Die sind aber meistens unbewusst. Fast 90% der Dinge finden in unserem Unterbewusstsein statt. Das bedeutet, ist vielleicht ein ganz, ganz spannendes Beispiel, was ich jetzt bringen kann. Vielleicht lag ja in der Familie mal irgendwann ein Missbrauch vor. Eine Frau in der Ahnenlinie wurde, und das passiert ja häufig, also es ist ja gar nichts Besonderes in Anführungsstrichen, natürlich ist es was Besonderes, aber es ist nichts Außergewöhnliches, dass da zum Beispiel eine Frau aufgrund ihrer Schönheit oder, weiß ich nicht, einfach auch für Machtverhältnisse zu sorgen, vergewaltigt wurde. Sollte es so sein, dass sie aufgrund ihrer Schönheit wegen vergewaltigt wurde oder missbraucht wurde oder über längere Zeit missbraucht wurde, ne, kann es sein, dass sie eine Art Schutzmechanismus angelegt oder sich zugelegt hat. Und dieser Schutzmechanismus bedeutet, dass sie zum Beispiel dick ist, dass sie sich ganz viel Essen oder eine Schutzschicht anfuttert. Diese Schutzschicht hat zwei verschiedene Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, ich werde hässlich. Wenn ich nicht mehr attraktiv bin, bin ich nicht mehr so anfällig dafür, dass andere Männer oder dass überhaupt Männer auf mich aufmerksam werden und mich ihrer Fleischeslust wegen missbrauchen müssen. Das zweite ist, ich habe eine dickere Haut. Ich werde besser geschützt sein, wenn mir was passiert. Dann prallt es vielleicht an mir ab. So, es gibt also etwas, was im Außen passiert ist, es hat eine geistige Abspeicherung, eine mentale Abspeicherung hervorgerufen, einen Glaubenssatz, ich muss hässlich sein, ich muss dick sein, um weniger attraktiv zu sein, damit ich nicht in Gefahr bin oder damit ich in Sicherheit bin. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, ich brauche eine dicke Haut, damit ich mein Leben überhaupt noch hinkriege, damit ich die Dinge, die mir passiert sind, überhaupt noch verarbeitet bekomme oder damit ich damit, oder nicht verarbeitet, damit ich es so wegstecken kann, damit ich überhaupt überleben kann. So, das ist natürlich das, was sie weitergibt, wenn sie Kinder hat an ihre Kinder oder auch wenn sie als Tante in der Familie drin ist, dann gibt sie das weiter. Das heißt, es ist ein Grundstein gelegt in der Ahnenlinie, warum Frauen zum Beispiel dazu neigen, sich eine dicke Schutzschicht anzufuttern oder auch schon so auf die Welt kommen, dass die Kinder schon ein bisschen dicker sind und so weiter. Natürlich kann man immer versuchen, auf der körperlichen Ebene mit Diäten und mit allem drum und dran daran zu arbeiten. Aber eigentlich müsste man zurückgehen, was ist denn im Unterbewusstsein gespeichert? Eigentlich müsste man schauen, okay, es ist total wichtig für diese Frau, für die Frauen in der Ahnenlinie, die hinter, ne, die Ahnen steht ja dahinter, quasi im Ursprung, in der Quelle von dem allen und sagt, ich gebe das weiter, dieses Energiemuster gebe ich jetzt weiter an all meine Nachfahrinnen, damit die sicher sind. Warum also sollte das Unterbewusstsein diese Schutzschicht aufgeben? Weil dann würde es sich ja in Gefahr bringen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal lernen, und ich darf dann zum Beispiel als Coach, als vor allem spiritueller Coach, mit den Menschen in die Arbeit gehen und denen erstmal beibringen, wie es sich überhaupt anfühlt, sicher zu sein, ohne diese Schutzschicht zu haben. Wie fühlt es sich denn überhaupt an oder wie ist es denn überhaupt, wie kann ich denn selbst in Sicherheit leben und mir Sicherheit garantieren vor allen Dingen Übergriffen oder auch Missbrauch? Und das Missbrauchsthema ist auch nochmal extra gespeichert. Das sind dann auch nochmal andere Dinge, die wir da auch nochmal anschauen können, weil da geht es ja auch ganz viel um Selbstausleben und Ausdruck finden und Entfaltung und Machtmissbrauch und Selbstermächtigung. Also da steckt ja dann ganz, ganz, ganz viel drin. Aber ne, um jetzt mal eben auf dieses Dicksein zurückzugreifen, dürfen wir erstmal schauen, dass der Körper überhaupt weiß, wie es geht und wie es sich anfühlt, dieses loslassen zu können, um sicher zu sein. Und auch gleichzeitig Dinge im Leben zu verarbeiten, auch ohne eine dicke Schutzschicht oder Speckschicht zu haben. Und da seht ihr, um überhaupt auf der körperlichen Ebene was zu verändern, müssen wir Dinge bewusst werden lassen. Wir dürfen uns darüber klar werden und die Erkenntnisse darüber gelangen, warum wir solche Dinge in uns drin haben und woher die auch kommen. Wenn ich also mit meinen Klientinnen dann eben eine Ahnenaufstellung mache oder eine Reise mache in die Ahnenlinie und wir kommen dann zu dieser Ahnen, die ursächlich diesen Missbrauch erlebt hat, dann bringen wir diese Ahnen natürlich bei. Also wir verändern in der Ahnenlinie ein Energiemuster. Und das ist das Spannendste überhaupt, denn es betrifft ja dann ganz, ganz, ganz viele Menschen, deren Energiemuster, also wo die Ahnenlinie ja zum Beispiel dann verändert wurde, deren Energiemuster plötzlich verändert ist. Und die Rückmeldungen sind immer super spannend, weil dann erzählen mir die Menschen, oh, ich war jetzt auf der Familienfeier und das ist so verrückt, weil Frau XY oder meine Tante XY, die war sonst immer total grimmig und die ist jetzt völlig offen. Oder umgekehrt, es gibt jemanden, die war immer wie so ein graues Mäuschen und plötzlich erblüht sie total oder was auch immer. Oder jemand hat zum Beispiel voll den Abnehmen-Erfolg. Und darum geht es nicht super rang, um schlank zu sein. Es geht darum, sich wohlzufühlen und wirklich das richtige Körpergewicht zu bekommen und keine Schutzschicht. Weil die Schutzschicht ist ja nicht echt. Die Schutzschicht ist ja eine Schutzschicht. Ne? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob das wirklich unser Vitalgewicht ist oder nicht. Und natürlich ist das in den Genen gespeichert. Epigenetisch könnte man das wahrscheinlich, ich weiß nicht wo, auf irgendeinem Allel, auf irgendeinem Chromosom dann finden, wo genau dann abgelesen wird von den Körperzellen, ah, okay, wir reproduzieren jetzt genau diesen Genabschnitt immer und da steht jetzt drin, wir müssen irgendwie ganz viel Fett einlagern und so weiter und so fort. Also das sind so Dinge, wo wir wirklich immer gucken können, was ist denn da eigentlich los? Und so mache ich das auch, wenn meine Kinder zum Beispiel oft das Gleiche haben an Krankheiten. Also eine Infektionskrankheit, ja, da bin ich jetzt auch nicht ganz so sensibel. Aber wenn mein Kind immer die gleichen Krankheitssymptome aufweist, zum Beispiel immer Atemwegserkrankung hat und sofort mit einer Bronchitis reagiert. Oder auch Asthma oder sowas vorliegt, ne, oder Atemnot oder wie auch immer. Da darf man aber ganz immer sensibel darüber sein, warum diese Krankheit immer genau auf diese Organe zum Beispiel geht. Ne? Was liegt da für eine Disposition vor? Warum möchte die Lunge zum Beispiel, warum ist sie so angreifbar? Warum möchte sie nicht in den Kontakt gehen mit anderen Menschen? Weil ne, gerade das Atmen, das ist ja das, was wir nehmen ja in uns ein, was andere Menschen vielleicht ausgeatmet haben. Wir sind da voll in Kontakt, in Kommunikation mit unserer Umwelt über unsere Atemzyklen. Und liegt da vielleicht schon irgendwie so ein Problem vor? Ne? Also geht es da um den Kontakt zu anderen Menschen, Kontakt zur Umwelt und so weiter? Also es ist immer sehr, sehr vielschichtig. Deswegen kann ich nicht sagen, diese bestimmte Krankheit hat diese bestimmte Ursache, sondern man darf da wirklich immer reingehen, man darf immer gucken. Der Körper wird ja zum Beispiel auch krank, wenn wir den falschen Weg einschlagen. Und den falschen Weg, damit meine ich gar nicht, es gibt ja gar nicht per se den richtigen oder den falschen Weg. Es gibt aber den Weg, ob wir unsere Energie und das, was wir hier auf die Welt bringen wollen, leben oder nicht. Und das ist mir völlig egal, ob ihr jetzt sagt, ihr glaubt an Gott oder ihr glaubt daran, dass irgendwas Größeres passiert oder hinter uns steht oder nicht. Weil jeder von uns wird es ja wohl bestätigen, dass wir alle mit verschiedenen Potenzialen auf die Welt gekommen sind. Jeder Mensch ist anders. Wir haben alle komplett individuelle Ausprägungen, verschiedene Persönlichkeitsmerkmale, Fähigkeiten, Potenziale. Und dann gibt es unsere Gesellschaft, die uns konditioniert, uns mit Werten und Moralvorstellungen natürlich formt. Und früher war das so, dass wir ja immer eher gleich gemacht wurden und dass wir aus dieser heterogenen Masse, dass wir in eine homogene Masse getrieben wurden, damit wir leichter lenkbar sind. Die Zeit ist natürlich jetzt vorbei, das merken wir. Wir haben verschiedene Systeme, die alle zusammenbrechen, die alle natürlich auf dieser Homogenisierung aufgebaut sind. Und wenn wir einfach verstehen, dass wir unterschiedlich sind, dann können wir uns natürlich auch vorstellen, dass wenn wir unsere unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmale, die wir haben, natürlich nicht leben und wo auch immer sie herkommen. Wir sind ja irgendwie so designed. Ich liebe da zum Beispiel das Human Design, weil es uns einfach zeigt, wie das Universum uns geprintet hat. Also welche Dinge es uns mitgegeben hat auf diese Welt, damit wir einfach verschiedene Dinge auch hier in diese Welt bringen. Da steckt also eine geistige Intention hinter, wo auch immer sie herkommt, welche geistige Information oder energetische Information da auch immer ursächlich ist, ist ja völlig egal. Es gibt auf jeden Fall etwas, was quasi, wir nennen es jetzt mal Universum, vom Universum aus in uns hineingeprintet wurde, wo wir so designt wurden, damit wir hier auf dieser Erde etwas zum Ausdruck bringen. Ja, wir können auch einfach sagen, wir sind alle Fraktale der göttlichen Essenz, damit Gott oder diese Quelle sich erfahren kann in all seinen verschiedenen Aspekten, in über Milliarden und Milliarden verschiedener Dinge. Und deswegen ist es so, sind wir halt auch alle so verschieden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Anteile in uns auch leben und sie nicht verdrängen und sie nicht überkonditionieren. Und deswegen können wir super gut über Human Design und Astrologie oder andere verschiedene Persönlichkeitstools, obwohl ich Human Design überhaupt nicht als Tool sehe, sondern eher als Erkenntnisweg, können wir darüber nachdenken einmal oder können wir darüber Wissen erlangen, was ist denn eigentlich unsere Hauptenergie, die wir hier auf die Erde bringen sollen? Also was ist denn da das Muster, was da so hintersteckt? Was hat sich da quasi jemand bei gedacht? Was ist dem Universum wichtig gewesen, was wir hier auf diese Welt bringen? Und wenn wir das alles nicht leben, wird unser Körper sagen, stopp, ich gehe jetzt nicht weiter. Du kannst ja mit deinem Verstand und mit deinen Moralvorstellungen, deinen Konditionierungen, was alles mentale Prozesse sind, die alle übernommen sind, kannst du dir ja überlegen, welchen Weg du gehst. Aber ich als Körper, wo in mir abgespeichert ist, wo ich ja genau weiß, was deine Seele hier zum Ausdruck bringen möchte, ich mache das nicht mehr mit. Das ist mir alles zu blöd. Ich werde krank. Und wenn wir dann diese krassen Schicksalsschläge haben, krasse Krankheiten haben, wo man wirklich ums Leben kämpft, dann haben wir ganz bestimmt unsere Lebensmission, unsere Aufgabe, unser Licht, das wir eigentlich erleuchten lassen können, verfehlt. Und dann ist das der Zeitpunkt, wo ganz, ganz viele Menschen sich besinnen, wo ganz viele Menschen bewusst werden darüber, dass sie so, wie sie gelebt haben, ein falsches Leben gelebt haben, dass sie das Leben anderer gelebt haben, Vorstellungen und Erwartungen gelebt haben, die an sie gerichtet wurden, die gar nicht von ihnen stammen. Und dann ist es der Zeitpunkt, dass eigentlich fast immer eine Kehrtwende gemacht wird. Und wir dürfen ja vielleicht auch jetzt schon eine Kehrtwende machen. Also jetzt du, wenn du das hier hörst, dann darfst du da vielleicht mal drüber nachdenken, wie lebst du denn das Licht, was in dir ist? Also hast du denn da überhaupt eine Ahnung von, was du da überhaupt in die Welt bringen möchtest? Und da geht es ja überhaupt nicht immer darum, irgendwelche großen Kunstwerke zu erstellen, sondern es geht darum, sich bewusst zu werden, wo die Lebensenergie und das, was quasi das Licht zum Leuchten bringt, am besten hingeleitet wird. Also wo wir diese Herzensenergie zum Ausdruck bringen, wo geht denn dein Herz auf? Und das muss gar nicht in dem Prozess selber sein, sondern nachher in dem Ergebnis sichtbar sein. Ne? Arbeitest du gerne mit anderen Menschen und versauerst da aber voll im Büro? Oder ganz im Gegenteil, bist du super gerne draußen in der Natur und hast total das grüne Händchen und musst dir vielleicht irgendwie dann zusätzlich zu deinem Bürojob oder zu deinen Hausarbeiten oder was auch immer, darfst du dir vielleicht eine Hobbynische mit einem Schrebergarten irgendwie bilden, wo du dann da deine Sachen, die diese Naturverbundenheit oder diese Pflanzenliebe ausleben kannst und so weiter. Also wo in deinem Leben bekommt denn der Bereich überhaupt Platz, dass du dich wirklich wahrhaftig ausleben kannst? Und das finde ich total spannend zu gucken, ne? Wenn wir krank werden, wenn wir irgendwelche Symptome entwickeln, wie leben wir denn eigentlich gerade? Und vor allem unsere Kinder übernehmen das leider, indem sie gerne Symptomträger werden für die Disbalancen, die wir haben. Also wir meine ich uns Eltern. Also wenn mein Mann und ich Partnerschaftsprobleme haben und wir sprechen da nicht drüber, dann werden unsere Kinder krank. Vor allem unser Sohn, der trägt gerne unsere Partnerschaftsprobleme. Und wenn der krank ist, dann darf ich immer gerne gucken, dann dürfen wir immer gerne bewusst werden. Und wir sind noch weit, 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 weit weg davon oder weit entfernt davon, überhaupt eine Vorzeigefamilie zu sein. Ich schreie hier ständig rum und falle trotzdem auch noch aus meiner Haut oder aus der Fassung. Aber, und das ist jetzt das Gute daran, ich werde ja immer bewusster und ich verstehe, was da getriggert wurde, welche inneren Kindanteile da vielleicht noch verletzt sind oder was aus der Ahnenlinie kommt oder wie auch immer. Was ich da habe und kann dann am nächsten Tag oder noch ein paar Minuten später zu meinen Kindern sagen, ja, ich habe mich echt blöd verhalten, ich muss das wohl auch noch lernen und ich habe, das kommt da und daher und wie könnten wir das anders machen, dass ich da vielleicht beim nächsten Mal mich besser verhalte. Und da hilft mir mein Sohn ganz toll, er ist nämlich Projektor, der spiegelt mich da sehr, sehr gut und der sagt dann immer, Mama, also das nächste Mal darfst du das dann so und so machen oder wenn du wütend bist, dann nimm dir doch einfach ein Kissen oder was auch immer. Also der hat da immer ganz, ganz coole Ideen und spiegelt mir das ganz gut. Während zum Beispiel das Kind, was jetzt Epilepsie hat, sich immer sehr eher mit sich selbst beschäftigen darf. Und das ist auch sehr spannend, weil mir da das Human Design halt auch super gut hilft. Und weil mir es so gut geholfen hat in der letzten Zeit, bilde ich mich darin jetzt sehr, sehr gut aus. Ich mache gerade wieder eine tolle Ausbildung und werde auch in nächster Zeit immer wieder auch aus Human Design Sicht ganz viele Dinge beleuchten, weil es dich, glaube ich, in deinem Bewusstsein für dich selbst und auch für dein oder die Begleitung deiner Kinder oder deines Kindes da einfach auch ganz viel mehr weiterbringt. Ne? Ich habe letztes Jahr schon 2 Ausbildungen gemacht, wo man Partnerschaften miteinander analysieren kann. Also wenn man in Partnerschaft geht mit Beziehungen, zum Beispiel mit seinem Partner, Partnerin, aber natürlich auch Mutter-Kind-Beziehungen, Vater-Kind-Beziehungen und das geht auch natürlich mit Erwachsenen. Also welche Mechanismen, energetischen Verbindungen und so passieren denn überhaupt, wenn die Auren zusammen sind, wenn 2 Human Designs oder wenn 2 Designs nebeneinander gelegt werden und so weiter. Und dann habe ich einen Kurs gemacht über bewusste Elternschaft mit Human Design, also wirklich auch, wie bildet sich das denn oder wie sieht das denn aus, wenn Kinder, die Energietypen, wenn sie noch Kinder sind und so weiter. Ne? Also welche Traumata kann man da zum Beispiel schon ablesen im Design, die von den Eltern übernommen wurden und so weiter. Also es gibt da ganz, ganz, ganz viele Dinge, die uns bewusst werden dürfen. Auch, wie sieht das Familiensystem aus? Ne? Das heißt dann Penta, also wenn 5 Menschen zusammenkommen. Kann natürlich auch in einem Arbeitsumfeld sein, also ein Team, das aus 5 besteht oder aus mehreren besteht, dann bilden sich mehrere Pentas. Wie kann man die denn analysieren? Was kann man da für Erkenntnisse rausgewinnen? Und das ist natürlich nicht nur spannend für uns als Eltern, wenn wir das im Familiensystem schauen, sondern auch für Arbeitgeber, die oder für Teamleiter, die ein Team leiten, also die Mitarbeiter führen sollen. Welche Mechanismen gehen denn da los? Es gibt ja dann auch Menschen, die sagen, wenn ich alleine bin, bin ich so und wenn ich mit jemand anderem zusammen bin, bin ich komplett anders. Und das kommt immer total darauf an, mit wem ich zusammen bin. Oder auch, das kannst du vielleicht auch erkennen, wenn du mit deinem Kind, wenn du dein Kind anschaust, und es hat zum Beispiel Freunde da zum Spielen, dann ist es immer unterschiedlich. Also dann mit jedem Kind gibt es irgendwie eine andere Energie, die da ausgelebt wird und immer sind die total wild oder mit dem Kind spielt es dann total ruhig oder mit dem einen Kind wird es immer körperlich sein, weil die irgendwie körperlich sich die ganze Zeit irgendwie, weiß ich nicht, immer kuscheln, immer nebeneinander sind oder raufen oder was auch immer. Und mit wieder einem anderen Kind wird viel mehr gesprochen, also dann hört man, dass da tolle Gespräche stattfinden. Und das ist halt so spannend, weil man kann in der Interaktion der verschiedenen Human Design Charts kann man dann halt eben Rückschlüsse gewinnen. Und weil ich aber nochmal so richtig tief bin, und das ist auch ganz typisch für mich, ich habe nämlich eine 1 in meinem Profil, ich bin ein 5-1er-Profil, falls es jemanden interessiert, der sich jetzt hier schon mit auskennt, ich will immer so richtig tief reintauchen. Und das muss ich auch, weil erst, wenn ich ein tiefes Wissen von etwas habe, habe ich ein sicheres Fundament, um das dann nach außen weiterzugeben. Und das mache ich, ne? Ich lerne noch weiter. Ich habe auch, glaube ich, schon 4 Bücher mittlerweile gelesen, die verschiedenen Podcasts gehört, folge ja verschiedenen Instagram-Profilen auch, die da immer schön ihr Wissen auch weitergeben, was ich super schön finde, wenn jemand, das liebt dann meine 5, ne? Die liebt dann immer, wenn jemand sich nicht nur selbst darstellt, sondern wenn jemand auch Wissen weitergibt und das für alle zugänglich macht, damit man sich eben auch beschäftigen kann mit den verschiedenen Mechanismen, die so hier auf der Erde funktionieren und stattfinden. Genau, weil für mich ist es so, dass unser Verstand einfach gerne bewusst werden darf, also sich verschiedene Dinge einfach erschließen darf. Und dann wir daraus aber Rückschlüsse gewinnen können, um dann mit dem Körper den richtigen Weg zu finden. Also wo geht unser Herz auf, was macht uns weit, wo haben wir vielleicht auch sogar Genuss oder Freude dabei, wo sind wir tief im Prozess versunken und so weiter und so fort. Was dürfen wir da mitnehmen? Und meistens ist es halt nicht so, dass unser Verstand sagt, wir müssen jetzt das machen und dann werden wir froh. Sondern es ist fast immer unser Körper, der auf irgendwas reagiert und der irgendwie uns den Weg zeigt. Und unser Verstand, der limitiert das dann halt ganz oft. Und da dürfen wir, glaube ich, immer herausfinden, wann darf unser Verstand denn so richtig zum Zug kommen, indem wir zum Beispiel analysieren oder wenn wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir lernen. Und wann darf unser Körper einfach uns dahin führen, wo wir glücklich sind. Und solange wir nicht auf den Körper hören, wird der einfach krank werden. Das ist sein Sprachrohr. Das ist das, was die einzige Möglichkeit ist. Ich hoffe, du hast jetzt hier für dich vielleicht schon ein paar Erkenntnisse gewonnen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wie immer, wenn mir wieder Rückmeldungen gemacht werden auf Instagram oder auf Facebook, wenn du mich da findest. Lightful Living heiße ich oder Kerstin Wolf mit 2 F. Such mich da einfach und erzähl mir gerne deine Geschichte oder erzähl mir einfach irgendwie, wie es dir gefallen hat. Gib mir Feedback. Ich habe das Gefühl, ich habe wieder die Hälfte nicht erzählt von dem, was ich erzählen wollte. Aber wir sind schon bei über einer halben Stunde und ich habe mir eigentlich vorgenommen, meine Folgen immer so auf 20 Minuten zu halten. Und also melde dich gerne, wenn du was loswerden möchtest, wenn es was mit dir macht. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag oder Abend, wann immer du das hier hörst. Bis ganz bald. Tschüss.